Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Die Würfel sind gefallen, der 34. Spieltag und damit die Hauptrunde sind abgeschlossen. Und wir wissen, wer in den Playoffs steht und wer abgestiegen ist. Wollen wir alles mit euch besprechen, natürlich wie immer mit Robert. Grüße nach München.
Grüße nach Krefeld heute, Stacki. Ganz im nicht-basketballerischen Umfeld.
Ja, NRW aber so ein bisschen.
Du hast ja heute sogar ein Spiel live in der Halle noch gesehen.
Das stimmt. NRW ist so ein bisschen dunkler Fleck im Basketball. Die Bonner sind da eine von wenigen Erstligisten, muss man dazu sagen. Da geht ja einiges dann in der Pro A und Pro B drunter. Ja, ich war in Oldenburg, habe mir das Spiel Oldenburg gegen den FC Bayern Basketball angeschaut. War ein okayes Basketballspiel. Dafür so rund 1500 Kilometer Reise auf sich zu nehmen, ist vielleicht ein bisschen übermotiviert gewesen, aber ich habe das einem lieben Menschen in meinem Leben zum Geburtstag geschenkt und er wohnt nun mal dort in der Nähe und entsprechend war ich dann dort vor Ort ganz undercover, ohne Akkreditierung, habe bezahlt für meine Karte, ganz nur als Fan dort gewesen, aber natürlich die ein oder andere Beobachtung gemacht. Aber Robert, darum soll es in dieser Folge gar nicht so sehr gehen, sondern es soll viel mehr darum gehen, was abseits der Playoffs passiert ist, denn da gab es ja auch einiges.
Ja, es gab allen voran die Entscheidung im Abstiegskampf. Das war ja am 34. Spieltag nur noch ein Zweikampf zwischen dem MBC und Frankfurt. Dann gab es abseits der Playoff-Ränge ja noch das Hauen und Stechen quasi um Platz 8 und 9, also der eine in den Playoffs, der andere nicht in den Playoffs. Auch hier haben wir eine Entscheidung bekommen. Wobei der Verlierer dieses Spiels ja gar nicht auf Platz 9 gelandet ist, sondern auf Platz 12. werden wir aber später thematisieren. Also so eng ist dieses Tabellenmittelfeld einfach gewesen.
Genau, was uns dann nächstes Jahr die Play-Ins vielleicht nochmal ein bisschen schmackofatziger macht nach dem 34. Spieltag. Die gibt es aber dieses Mal noch nicht. Warum gehen wir heute nicht ganz so intensiv auf die Playoffs ein, fragt ihr euch. Da wird es unter der Woche dann zwei super schicke Sachen für euch zu hören geben. Zum einen wird es eine neue Podcast-Version, eine neue Podcast-Kategorie bei uns geben, einen Piloten, dazu später mehr in der Tissot Overtime, werdet ihr am Mittwoch hören. Thema können wir jetzt schon mal verraten, sind die Telekom Baskets Bonn. Und zum Ende der Woche, also zum Ende der arbeitenden Woche, so gegen Freitag rum, werdet ihr die erste Playoff-Vorschau bekommen. Da werden wir dann explizit auf zwei Playoff-Serien für euch eingehen. Das Ganze mit einem Experten zusammentun. Also da werden wir dann ein bisschen intensiver in Richtung Playoffs blicken. Deswegen behandeln wir jetzt die Mannschaften, die nach diesem Spieltag hier vorbei sind. Wir müssen aber natürlich das ein oder andere Mal trotzdem noch in die Playoffs reinblicken. Wie immer, wenn ihr uns schreiben möchtet, dann schreibt uns überall gerne. Lasst gerne eine Bewertung auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört da mit möglichst vielen Sternen. Ansonsten schreibt uns gerne an podcast@big-basketball.de. Vielleicht habt ihr uns was mitzuteilen, eure Meinung zu unserem Podcast insgesamt oder zu einem bestimmten Thema. Wir hören da immer gerne rein oder auch sonst auf den sozialen Medien. Robert, die Würfel sind gefallen, ist das Thema dieser Episode. Und deswegen wollen wir auch ganz kurz über die Awards sprechen, die ja jetzt unter der Woche offiziell vergeben wurden. Ganz kurz, ich fand, dass das in einem eigentlich zu kleinen Rahmen war. Ich finde, solche Awards könnten eigentlich ruhig noch ein bisschen größeren Rahmen bekommen. Wie siehst du das?
Ja, es wurde im Endeffekt über die Social-Media-Kanäle der Liga dann ausgespielt. Die Entscheidungen relativ zügig nacheinander. Ich glaube, los ging es mit dem Defensive Player of the Year. Dann, glaube ich, kam aber am selben Tag noch der nächste Award und dann ging das Schlag auf Schlag. Ja, man hat natürlich die Problematik, dass wir auch Spieler haben, die prämiert wurden, für die die Saison nach 34 Spieltagen beendet ist, oder das Team nicht in den Playoffs gelandet ist. Also ist man gewissermaßen auch an diesen Zeitpunkt gebunden. Aber man hätte das natürlich vielleicht auch bei dem ein oder anderen in größerem Playoff-Rahmen machen können. Aber gut, lass uns mal über die Awards sprechen. Stacki, wen haben wir denn alles?
Genau. Defensive Player of the Year wurde Salomon Wugbe von den Rostock Seawolves. Offensive Player of the Year, konnte ich mich heute auch live von überzeugen, würde ich direkt so unterschreiben, ist Dwayne Russell. Unfassbares Spiel gegen die Bayern schon wieder auf das Parkett gezaubert. Coach of the Year, Thomas Isalo. MVP ist TJ Shorts geworden. Ich glaube, die beiden Awards waren eigentlich schon ab der Hälfte der Saison vergeben. Und Malte Delo ist der beste U22-Spieler geworden in der Liga, den übrigens nicht die Journalisten wählen konnten, sondern nur die Sportdirektoren und Trainer, genauso wie der Bundestrainer, durften da ihre Stimme abgeben. Das mal soweit zu den Awards. Ich glaube, die gehen alle so in Ordnung, entsprechend auch dem, was wir schon hier im Vorhinein besprochen haben. Einzig, ich würde mir wünschen von der Liga, dass man das Ganze nochmal ein bisschen größer fährt. Vielleicht kommt das ja auch noch, weiß ich nicht, beim ersten Playoff-Spiel beispielsweise von den Telekom Baskets könnte man ja TJ Shorts und Thomas Isalo vor dem Spiel eine ganz kurze Zeremonie gönnen, weil das ist einfach so ein Once-in-a-Lifetime-Moment, den die dann auch da verdient haben. Mavukbe, hab's nicht genau gesehen, ob das in Rostock heute stattgefunden hat bei Russell. Ich kam leider so spät in die Halle, als dass ich da das Vorgeplänkel nicht krass gesehen habe, aber ich glaube, da wurde er auch nicht übergeben. Vielleicht passiert das ja auch noch in den Playoffs. Wäre auf jeden Fall eine schicke Nummer, genauso wie bei dem Malte Delo. Also finde ich zumindest, sowas gebührt einfach dann in der Heimhalle vor ausverkauftem Haus, dass da derjenige kurz im Zentrum steht des Jubels und nicht nur so einen Instagram-Post teilen kann. Fände ich ein bisschen schicker, dann auch mit der Trophäe zusammen. Aber sei es drum, lass uns erstmal in den Spieltag eintauchen. Es war ja wild, also wir haben ja so viele Spiele gehabt, Freitag und Sonntag. Wir werden euch nachher auch zwei Starting Fives aufs Butterbrot schmieren. Nur werden wir nicht auf jedes Spiel explizit eingehen. Deswegen würde ich sagen, wir rollen das Ding erstmal von hinten auf. 34. Spieltag, Spiel um Platz 8, die MLP Academics Heidelberg oder die Niners Chemnitz. Das war die große Frage. Gewinner geht in die Playoffs, Verlierer garantiert nicht. Am Schluss gewinnt Chemnitz das Ding. Was hast du für ein Spiel gesehen, Robert?
Ja, intensives Basketballspiel, ein sehr spannendes Basketballspiel, in dem die Heidelberger wirklich ihre Chancen hatten. Sie lagen vorne, haben aber irgendwie so den Moment verpasst, sich ein entscheidendes Polster zu spielen. Die Niners hatten dann doch immer die passende Antwort und vor allem Marco Filipovic in der zweiten Halbzeit hat dann ganz wichtige Würfe getroffen. Und so steht am Ende ein doch, würde ich sagen, unterm Strich verdienter 81-74 Erfolg der Niners. Ja, der sie jetzt auf den letzten Drücker wirklich noch in die Playoffs katapultiert.
Ja, hätte man das vor 4-5 Wochen uns gesagt, ich glaube, wir hätten beide gesagt, Chemnitz auf gar keinen Fall, oder? Ist für mich mit die größte Überraschung überhaupt, dass die da hinten raus nochmal irgendwie sich am eigenen Schopfe in die Playoffs hieven.
Ja, aus mehrerer Hinsicht, du hast vollkommen recht. Erstens hatte Chemnitz wirklich eine schlechte Phase und auch die Teams vor ihnen, also allen voran Würzburg, die ja lange auf Platz 8 gestanden haben, hatten ja auch Vorsprung und ein machbares Restprogramm. Die haben aber dann Federn gelassen und dieses Ausrutschen der Gegner haben die Niners genutzt. Ja, und sind im letzten Moment auf diesen Playoff-Zug aufgesprungen und ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon mal angedeutet, sie sind für einen 8-Platzierten von den Teams, die jetzt dort in der Verlosung waren, der unangenehmste Gegner für den Tabellenführer aus Bonn.
Genau. Da werden wir dann auch, wie gesagt, unter der Woche nochmal genauer drauf eingehen, was ihr da von der Serie zu erwarten habt. Da suchen wir euch dann auch nochmal ein paar Zahlen raus, die das Ganze nochmal ein bisschen schicker machen. Übrigens, Chemnitz die einzige Mannschaft in den Playoffs, die sowohl heim als auch auswärts eine negative Bilanz hat. Jeweils 8-9. Auch das vielleicht nochmal ein interessanter Punkt an dieser Stelle, aber ein Schlussspurt par excellence aufs Parkett gezaubert. Einen der besten der Liga, also nur die Top 4 haben einen besseren, die besseren letzten 10 Spiele gespielt als die Rostock Seawolves. Als die Chemnitz Niners, sorry, von den Top 8 zumindest.
Ja, die Niners 5 der letzten 6 gewonnen, mit Ausnahme von Ludwigsburg haben sie unter anderem Ulm geschlagen, Göttingen geschlagen, 2 Playoff-Teams jetzt mit Heidelberg, einen direkten Konkurrenten, die Pflichtsiege gegen Bayreuth und Hamburg, zumindest auf dem Papier Pflichtsiege. Also in der Endabrechnung muss man sagen, ja doch, irgendwo verdient, weil die Würzburger haben es nicht mehr geschafft, ihr Spiel zu gewinnen. Heidelberg hat zwar nochmal in Stil gelandet mit dem Sieg in München, hat es jetzt aber auch nicht geschafft, in heimischer Halle da wirklich das Ding komplett zu ziehen. Und so sind es die Niners, die jetzt auf Platz 8 in die Playoffs rücken und so vom Momentum her wirklich im Flow sind, glaube ich. Also da läuft es aktuell. Sie können es verkraften, auch wenn Anas Velicka, ihr Point Guard, einen schlechten Tag hat, wie es in Heidelberg der Fall war. Können sie das als Team auffangen? Kevin Yebo in einer überragenden Verfassung. Wieder mehr als 10-mal an der Freiwurflinie gestanden. Also extrem aktiv dort am Brett. Also Chemnitz als Playoff-Team finde ich von der Form her vielleicht aktuell sogar besser als Platz 8.
Ja. Die Heidelberger übrigens auch in der Topform unterwegs gewesen. Die hatten 8-2 in den letzten 10 Spielen, haben jetzt das dritte verloren. Also auch da eine Top-Statistik abgeliefert, im entscheidenden Spiel dann den kürzeren gezogen. Und was man bei dieser Thematik immer vergisst, vergangene Saison war es so, dass die 10 besten Mannschaften der Liga in den internationalen Wettbewerb im internationalen Wettbewerb antreten durften. Göttingen als Tabellenzehnter durfte noch im FIBA Europe Cup Qualifying mitspielen. Als Zwölfter, das jetzt Heidelberg ist, sie sind ja da nicht nur nicht Achter, sondern sie sind auf Platz 12 gefallen durch den Dreiervergleich, sind sie da auf jeden Fall nicht international unterwegs. Also dieses Spiel hat auch darüber entschieden, ob die Academics vielleicht nächstes Jahr international dabei sind oder auch nicht. Okay, lass uns noch weitergehen, denn der Spieltag oder dieses Wochenende hatte noch so viel zu bieten. Und da würde ich sagen, als nächstes vielleicht erstmal ganz kurz noch das Duell um Platz 5, das es ja auch gegeben hat, das Fernduell. Diesen fünften Platz haben sich jetzt die MHP-Riesen Ludwigsburg gesichert und damit das vermeintlich einfachste, wobei das alles andere als einfach ist, Los der Top 4 geholt, oder?
Ja, sie treffen jetzt in den Playoffs auf Oldenburg. Du warst ja heute vor Ort, hast gesehen, in welcher Verfassung Dwayne Russell sich präsentiert. Also ich glaube, das wird keine einfache Aufgabe für die Riesen. Auch die direkten Duelle bisher in dieser Saison.
Alle drei.
Waren alle drei nicht sonderlich von großem Erfolg geprägt. Aber sie sind Fünfter geworden, weil die BG Göttingen zu Hause verloren hat gegen die Fraport Skyliners. Damit sind wir ganz schnell wieder im Thema Abstiegskampf. Frankfurt gewinnt 88-82 in Göttingen und steigt trotzdem ab.
Ja, lass uns das Spiel gleich besprechen. Es gibt da nämlich eine ganz interessante Verbindung, die sich da nach und nach herauskristallisiert zwischen den MHP-Riesen Ludwigsburg und der BG Göttingen, Robert. Da tut sich in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder was. Wollen wir da ganz kurz drüber sprechen?
Man hört, dass der Göttinger Coach Ruhl Mors in Ludwigsburg schon ganz gut gefällt, würde ich mal sagen.
Ja, Hintergrund, um euch kurz da mitzunehmen, die MHP-Riesen Ludwigsburg in Persona vor allem vom ersten Vorsitzenden des Clubs, Alexander Reil, der auch gleichzeitig der Ligapräsident ist, sind unzufrieden mit Josh King, mit seiner Arbeit, die er bis hierhin geleistet hat. Ansonsten würden sie ihn öffentlich nicht so anzählen, wie sie das schon getan haben. Sie sind da wohl in Überlegungen mit verschiedenen Trainern. Auch Josh King soll eine Rolle spielen. So war zumindest die offizielle Verlautbarung. Aber wie man hört, sind auch im Hintergrund schon Namen gehandelt worden, wie Martin Schiller, der ja früher der Co-Trainer bei den MHP-Riesen war, dann zwischendurch bei Žalgiris Kaunas unter Vertrag war. Und auch Sascha Filipowski von den Würzburg Baskets war da ein Name, der heiß gehandelt wurde. Raul Mors soll wohl der am heißesten gehandelte sein, der aktuell bei den MHP-Riesen Ludwigsburg möglicherweise kommende Saison an der Seitenlinie steht. Und das kann auch daher rühren, dass Mors einfach seinerseits noch einen Vertrag in Göttingen um ein Jahr verlängern kann, aber ich glaube, die Göttinger wissen alle ziemlich genau, welchen Wert ihr Coach hat und da der Göttinger Etat möglicherweise im nächsten Jahr nicht steigt, man ihm also keine besseren Konditionen bieten kann, vielleicht auch kein besseres Team da zur Seite stellen kann, ist auch Mors nicht ganz abgeneigt, da vielleicht zu einem etwas finanziell potenteren Club zu wechseln, den er in den MHP-Riesen Ludwigsburg finden würde. Ich finde nur den Zeitpunkt komplett daneben aktuell bei den MHP-Riesen. Jetzt über den Trainer zu sprechen, wo du Platz 5 erreicht hast, wo du es seit mehreren Wochen klar ist oder seit einer Woche klar ist, dass du in den Playoffs dabei bist, also schon mehrere Spieltage vor vor Saisonende oder vor Hauptrundenende. Dazu hast du in der Champions League die Postseason erreicht und hast auch im Pokal das Halbfinale erreicht. Also Fünfter noch dazu, jetzt in der Abschlusstabelle. Das sind eigentlich alles super krasse Argumente für Josh King. Aus meiner Sicht zumindest, oder?
Ja, absolut. Also wenn wir nur auf das Sportliche blicken, Fünfter heißt in der Easy Credit BBL, du bist Zweiter im Ranking Best of the Rest nach diesem Top-Trio Bonn, Berlin, München. Und wenn das vor der Saison in Ludwigsburg jemand gesagt hätte, hey, er schließt die Regular Season als Fünfter ab, ich glaube, das hätte jeder unterschrieben. Also ich finde, Josh King ist sportlich gesehen, was die Ergebnisse angeht, erstmal keinen Vorwurf zu machen. Was man ihm natürlich vielleicht ein bisschen negativ anrechnen kann, sind die Nachverpflichtungen. Ich kann nicht beurteilen, inwiefern er dort alleine die Entscheidungen trifft. Sowohl Tommy Cusy als auch Sam Wardenburg oder Will Cherry haben jetzt alle nicht megamäßig eingeschlagen. Aber dennoch, du hast die Resultate aufgezählt, Stucky. Finde ich einen schwierigen Zeitpunkt. Einerseits natürlich für Ludwigsburg, weil da geht es jetzt auch in den Playoffs noch um einiges.
Ja.
Aber auch für die BG Göttingen, die eine überragende Saison spielen, das Überraschungsteam vielleicht der Liga sind, auf Rang 6 abschließen. Und jetzt über deren Coach zu sprechen, finde ich, ist eigentlich ein Thema, das jetzt nicht in die Wochen vor den Playoffs gehört.
Mhm. Selbst wenn man das jetzt natürlich schon festmachen muss, ich glaube, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass das alles nach der Saison passiert, sondern das wird natürlich währenddessen besprochen. Aber ich glaube, dass die MAP-Riesen so ein bisschen gestruggelt haben mit den vielen Führungen, mit den vielen hohen Führungen, die sie dann auch hergeschenkt haben und dann da Niederlagen eingesteckt haben. Aber insgesamt einen Rekord von 19-15 und vor allem zu Hause 14-3, also das drittstärkste Heimteam nach Bonn und Berlin in der gesamten Liga. Also sportlich ist die Argumentation klar pro Josh King, auch wenn da natürlich das ein oder andere Spiel hoch und runter ging und auch die Leistung, wir haben das schon mehrfach angesprochen, sich über die Saison nicht unbedingt zum absolut Positiven entwickelt hat, hatte vielleicht aber auch damit zu tun, dass sie einfach sehr gut gestartet sind und irgendwann dann halt auch mal ein Loch wahrscheinlich ist, dass es kommt. Ich hatte noch irgendwas gerade noch im Kopf dazu, fällt mir bestimmt nochmal ein, auf jeden Fall, ja, Zeitpunkt sehr ungünstig und dann dürfen wir wirklich hochgespannt sein, wie das da in Ludwigsburg und auch in Göttingen dann schlussendlich in der Trainerfrage weitergeht und wie das sich dann auch auf die Playoffs auswirken wird. Okay, dann aber lass uns weiter abbiegen in den Abstiegskampf. Wir haben es gerade schon gesagt, Frankfurt und der MBC, Fernduell. Frankfurt schlägt Göttingen in fremder Halle. Das war dafür nötig. Jetzt hätte nur noch der MBC gegen Crailsheim verlieren müssen und die Fraport Skyliners wären gerettet gewesen. Aber es ist anders gekommen, nämlich dass der Centanics MBC die Hakro Merlins geschlagen hat.
79-69, ein ungewöhnliches Ergebnis aktuell für den MBC. Aber es reicht. Ein verdienter Heimsieg. Der MBC hat nochmal wirklich alle Körner zusammengekratzt. Die Rotation wirklich klein gewesen. Charles Callison war verletzt, nicht dabei. Aber man hat eine konzentrierte Leistung aufs Parkett gebracht. Hat sich nur 12 Ballverluste erlaubt, was jetzt bei dieser Spielweise, die Ingo Freier ja dort spielen lässt, schon ein wirklich geringer Wert ist. Und ja, sie haben sich aus eigener Kraft gerettet. Die Frankfurter haben auf der anderen Seite eben es nicht mehr in der Hand gehabt. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, aber die Schützenhilfe aus Crailsheim war eben nicht gegeben.
Mhm. Bitteres Ende am Schluss für die Frankfurter. Wir werden gleich noch ein bisschen intensiver auf die einzelnen Saisons der jeweiligen Teams eingehen, würde ich sagen, oder? Da können wir dann auch das Wochenende so ein bisschen rekapitulieren daran. Was ich noch sagen wollte, was mir gerade wieder eingefallen ist, nochmal zu der Ludwigsburg-Göttingen-Thematik, sorry, dass ich da gerade im Thema so springe, aber es ist mir gerade eben wieder eingefallen, das ist noch ein wichtiger Fakt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich die MHP-Riesen vom langen Arm von John Patrick freimachen wollen, der ja immer noch als Beratender im Hintergrund agiert hat und da auch, wie man hört, mehrfach wöchentlich Kontakt hatte mit Josh King. Es wurde in einem Zeitungsartikel, der darüber geschrieben wurde, auch nochmal sehr deutlich gesagt, John Patrick ist es auf gar keinen Fall, der kommende Saison da an der Seitenlinie steht. Und das war mir sogar fast ein bisschen zu harsch formuliert, als dass ich nicht vermuten könnte, dass sich Ludwigsburg vom Einfluss John Patricks freimachen möchte und dass dann da in dem Zusammenhang Josh King eigentlich nur das Bauernopfer ist, das dann dafür herhalten muss, weil eben der Einfluss aus Japan dann noch bis dahin reicht. Das wollte ich nur noch ganz kurz nachtragen. Es ist eine Theorie, die ich persönlich habe. Das muss nicht die richtige sein, aber das auf jeden Fall auch mal ein Denkansatz für euch zu Hause. Okay, Robert, dann lass uns doch mal einfach die Teams, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, von hinten nach vorne einmal durcharbeiten, dass wir einfach ganz kurz auf die Saison blicken, wie wir die einordnen als gut oder schlecht und vor allem, was so die Knackpunkte vielleicht in der Saison waren, ohne da irgendwie einen Anspruch auf Vollständigkeit zu haben dabei. Aber fangen wir doch mal ganz unten an. Es gab ein Team, das wir im Big Power Ranking auf Platz 18 gerankt hatten. Ich glaube, in fast jedem Big Power Ranking, das wir gemacht haben, hatten die meisten Redakteure Bayreuth auf der 18 gerankt. Ich wurde davor noch, vor der Saison noch, von Basti Doret über Twitter als in Anführungsstrichen Experten bezeichnet, weil ich da auch mitgegangen bin mit der Meinung. Am Ende hatten wir recht. Ich will da jetzt gar nicht klugscheißerisch tun oder sonst irgendwas. Es war auch nur ein Faktencheck quasi, der mich zu dem Ergebnis geführt hat, ohne es zu wissen. Aber man hat das über die komplette Saison schon gesehen, dass Bayreuth einfach zu wenig Substanz hat. Finde ich zumindest. Wie ist da deine Meinung?
Ja, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Zu wenig Substanz. Zu Beginn der Saison auch ein Stück weit vielleicht zu wenig Qualität. Auch die deutsche Rotation sehr, sehr dünn gewesen. Viel Last verteilt auf Sascha Grant, auf Kresunikic, auf Basti Doret. Das war meiner Ansicht nach schon mit die schwächste deutsche Rotation der Liga und dann auch die, ja, die finanziellen Engpässe, die es sicherlich in Sachen Budget gab, da wurde jetzt nicht mit ultra vielen Mitteln operiert. Das war unterm Strich ein bisschen zu wenig. Vielleicht, jetzt ist natürlich im Nachgang schwer zu beurteilen, was wäre, wenn der Trainerwechsel von Lars Marcel zum Mladen Rijančić früher erfolgt wäre, was wäre, wenn man Otis Livingston eher bekommen hätte. Alles Geschichten im Konjunktiv. Am Ende nach 34 Spieltagen muss man leider konstatieren, Medi Bayreuth war in dieser Saison das schwächste Team und ja, muss sich in der Pro A neu aufstellen.
Ja, die Rijančić-Nachverpflichtung in der Nachbetracht, der hat nochmal neues Feuer reingebracht. Aber trotzdem schwer zu bewerten, ob das besser oder schlechter gelaufen wäre, wenn es früher gekommen wäre. Vielleicht wäre da auch sein Feuer, das er reingebracht hat, wieder früher abgeflacht oder so. You never know. Auf jeden Fall war zu wenig Substanz da, was den Beginnkader anging, was auch die Nachverpflichtung anging. Das werden wir gleich noch bei den anderen Teams nochmal ein bisschen durchgehen, weil da war nämlich Substanz da zum Nachverpflichten. Da wurde es auch deutlich besser. Am Schluss ist es zu wenig, genauso wie auch dann am Sonntag beim Abschiedsspiel zwischen Brose Bamberg und Medi Bayreuth ein letztes Mal noch das Franken-Derby spielen dürfen. Das finde ich einen ganz schicken Abschied. Es war am Schluss, ich glaube, Manu Baranjak oder Lukas Feldhaus haben es auf Twitter auch geschrieben, einer von beiden, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie wenn ein paar Freunde zusammenkommen am Sonntagabend im Frühjahr, um mal ein bisschen zu zocken, ne?
Ja, spiegelt sich auch im Endergebnis wieder. 120 zu 106 für Brose Bamberg. Ja, Medi Bayreuth, so das mit der Defense war jetzt ja auch oft so eine Sache für die Bayreuther. Es war wieder ein Hunderter, den sie fangen. Da gab es in den letzten Wochen wirklich so einige. Sie haben von Heidelberg 100 gefangen, sie haben von Frankfurt über 100 gefangen, sie haben von Chemnitz über 100 kassiert, von Braunschweig. Haben es sogar geschafft, das ein oder andere Spiel da noch zu gewinnen in dieser Höhe. Auch, aber es ist einfach nicht genug gewesen und auch wenn wir jetzt mal gucken, in den letzten 9 Spielen haben sie 8 verloren, nur dieser knappe Sieg gegen Frankfurt. Ja, auch im Saisonendspurt war es nicht genug von Medi Bayreuth.
Ja, es könnte das letzte BBL-Spiel von Basti Doret gewesen sein, nach 375 Einsätzen in Deutschland höchster Klasse. Dazu dürfen wir auf jeden Fall gratulieren. Am Schluss dann, wie gesagt, ein bisschen traurig, der Abschied da in die zweite Liga mit Bayreuth. Aber ob er dort bleibt oder nicht, das hat man jetzt auch in einem Interview unter der Woche gelesen, ist noch nicht sicher. Oder wie es dann persönlich für ihn weitergeht, da wünschen wir auf jeden Fall alles Gute an der Stelle nochmal. Gut, Bayreuth hätten wir damit abgehakt. Ein kompletter Neuanfang ist nicht ausgeschlossen. Wir dürfen gespannt sein, wie es dann da in der Pro A weitergeht, die sehr wahrscheinlich ist für die Bayreuther, weil eben, wenn eine Wildcard vergeben wird, die dann an den Tabellen 17. zuerst angeboten werden würde. Und auf 17 hat Frankfurt abgeschlossen. Wir haben es schon gesagt, Hausaufgaben erledigt, trotzdem abgestiegen. Und ich glaube auch, dass nicht dieser letzte oder diese letzte Saisonphase dafür verantwortlich war, dass sie abgestiegen sind, sondern eher die erste.
Ja, auf jeden Fall. Frankfurt hat zu Saisonbeginn Spiele liegen gelassen, die sie halt eigentlich nicht verlieren hätten sollen. Also da gab es enge Niederlagen, 93-90 in Heidelberg beispielsweise, da war mehr drin, eine 2-Punkte-Niederlage zu Hause gegen Braunschweig. Das sind eben Duelle gewesen oder auch gleich am ersten Spieltag 1-Punkt-Niederlage gegen Medi Bayreuth in Bayreuth. Das sind halt diese direkten Duelle gegen Teams, die auch dann im Tabellenkeller standen und die hast du eben zu Saisonbeginn verloren. Und wenn du eben nur eins aus insgesamt 9 Spielen holst zu Saisonstart, gräbst du dir halt ein massives Loch. Dann haben sie noch mit Martinas Geben ja ihren besten Centerspieler verloren, konnten ihn nicht halten. Also die Problematik in Frankfurt, glaube ich, war jetzt nicht das Saisonende, sondern es war eher wirklich von Beginn an bis jetzt so 2/3 der Saison. Am Ende fand ich sie gar wirklich deutlich verbessert. Also sie haben ja auch jetzt in den letzten Spielen ihre Siege geholt, sind bei 10 Siegen jetzt eingelaufen. Es war halt zu wenig.
Ja, ich finde es vor allem spannend, dass die Frankfurter mit 700.000 Euro Loch quasi in der Tasche in diese Saison gegangen sind. Das sind so 2,5 richtig, richtig gute Spieler, die du da hast, die dir auch die Klasse halten müssen. Wir hatten es ja häufig schon vor der Saison besprochen, du brauchst vor allem in der Spitze starke Spieler, wenn du keine so richtig gute Mannschaft bist, die auch mal so ein Spiel dir nach Hause bringen. Das hatten sie nicht, das hat man gleich, wie du gesagt hast, zu Saisonbeginn gemerkt. Und Martinas Geben natürlich auch zur absoluten Unzeit verloren. Wenn du mal mit Spielerberatern sprichst oder mit Spieleragenten auch, wie das ist, einen Big Man zu ersetzen in der Saisonphase, wo sie Martinas Geben verloren haben, vor allem mit dem Budget, was sie haben, das ist quasi unmöglich. Zitat, das ist wie Einhörner jagen, hat mir tatsächlich ein Spieleragent gesagt. Es ist nicht möglich und das hat man dann auch ganz lange gesehen und darunter hat natürlich die Qualität dann auch erheblich gelitten. Was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, bis zum Schluss nicht, der Trainerwechsel. Da gab es ja den Trainerwechsel da auf Klaus Perwast, der ist ein super Trainer, das hat er auch zum Schluss hin bewiesen, aber ich fand auch Gerd Hamming eigentlich einen sehr guten Trainer, der dieser Mannschaft ein klares Profil gegeben hat, trotzdem die Qualität bei den Spielern insgesamt nicht so hoch war, um Siege einzufahren, hat man trotzdem immer wieder erkannt, das ist die Handschrift von Hamming und die kann erfolgreich sein, wenn du da vielleicht noch den einen oder anderen oben drauf holst. Mit Jordan Theodor ist es dann gelungen, allerdings erst als Klaus Perwast der Trainer war. Vielleicht auch nur genau deshalb. Aber ich habe den Trainerwechsel nicht ganz nachvollziehen können. Am Schluss haben sie erst zu spät eine Bundesliga-taugliche Mannschaft zusammen gehabt, die regelmäßig Spiele gewinnen kann, um in der Liga zu bleiben. Frankfurt bleibt noch diese Mini-Chance, vielleicht doch irgendwie noch an die Wildcard zu kommen, sollte vielleicht einer der 2 Teams, die in der Pro A keine Lizenz bekommen haben, Karlsruhe wurde ja abgelehnt, Dresden hat gar keine beantragt, wenn die einer der beiden ins Finale kommen sollte, dann bestünde da vielleicht noch eine leise Hoffnung drauf. Aber ich glaube nicht wirklich, dass man da am Main wirklich viel dran glaubt.
Nächste Planungen werden Richtung Pro A gehen.
Ja, denke ich auch.
Was wir bei Frankfurt auch nicht unterschlagen dürfen, sie hatten auch wirklich Pech mit Verletzungen. Also ich denke vor allem an Lorenz Brennecke, ihren als deutschen Rotationsspieler eingeplanten Big Man, der fast die ganze Saison verpasst hat.
Matt Harms.
Spiele absolviert. Matt Harms war lange raus, nur 19 Spiele gemacht. Ein Aras Tubutis, ihr Vierer, auch nur 20 Spiele. Also es gab ja wirklich Partien, da haben die Skyliners mit 5 Guards gespielt und Quantus Robertson war der Big Man. Da kam einfach vieles zusammen. Also die Kaderzusammenstellung war nicht optimal. Die Verletzungen kamen obendrauf und das ist dann so ein Fahrwasser gewesen, aus dem man sich nicht mehr rausmanövrieren konnte.
Mhm. Auch übrigens hatten wir hier auch noch nicht erwähnt bei uns im Podcast, Tess Robertson hat seine Karriere beendet, hatte jetzt auch keine Möglichkeiten mehr da zu spielen wegen Verletzungen zum Schluss der Saison, aber mit 479 BBL-Spielen hat er da Legendenstatus in Frankfurt, hat alles durchgemacht von der Meisterschaft bis hin zum Abstieg, zum doppelten Abstieg, muss man schon fast sagen. Und dadurch dann zur Legende geworden. Also da auch nochmal liebe Grüße, schönes Karriereende und wir hoffen, dass Tess Robertson der BBL noch in irgendeiner Form erhalten bleibt. Vielleicht ja irgendwie als Co-Trainer oder so. Haben wir ja unter anderem bei Bryce Taylor beispielsweise gesehen, dass das nicht ganz aus der Welt ist als BBL-Legende. Nächster Club, MBC. Spitzenmäßige Vorrunde. Wir haben hier schon Martin Geisler im Interview gehabt und da haben wir schon davon gesprochen, Mensch, ihr habt doch den Klassenerhalt schon geschafft. Und da hat er gesagt, langsam Jungs, also es läuft zwar gerade gut, aber sicher ist noch gar nichts. Er sollte Recht behalten. Wir waren da ein bisschen zu optimistisch.
Ja, wir waren da ein bisschen zu optimistisch. Da gab es auf einmal eine Niederlagenserie von 7 Stück und danach nochmal 4 am Stück verloren. Also da lief nicht viel mehr rund in Weißenfels. Man hat ja auch hier nochmal den Trainer getauscht. Igor Jovovic musste gehen. Für ihn hat Ingo Freier so ein bisschen als Feuerwehrmann übernommen. Hat er dann sofort eingeschlagen mit einem 43-Punkte-Sieg gegen Hamburg. Der Effekt hielt aber nicht sonderlich lange an. Der MBC hat dann die nächsten 4 Spiele mit Ingo Freier verloren und jeweils über 100 Punkte kassiert. In jedem einzelnen dieser 4 Spiele. Umso bemerkenswerter ist es jetzt, dass sie am letzten Spieltag die Hakrum Wörlens bei 69 halten konnten und somit den entscheidenden Sieg dann doch noch geholt haben.
Und natürlich auch ein bisschen Pech hinten raus gehabt. Nach Overtime gegen Ludwigsburg verloren, nach Overtime gegen Ulm verloren. Beides Playoff-Contender, jetzt mittlerweile Playoff-Teilnehmer. Und du hast beide kurz vor dem Sieg und schaffst es irgendwie nicht über die Ziellinie zu bringen. Also bittere Angelegenheit. Nach einer wirklich tollen Vorrunde hatten dann natürlich auch Probleme Verletzungsprobleme mit ihrem besten Spieler, mit Chris
Kleiber.
Danke schön. Ich wollte die ganze Zeit sagen, mit dem Bruder, der auch mal in der BBL gespielt hat, Chris Kleiber. Wie kann ich denn so auf der Leitung stehen? Chris
Kleiber war im Übrigen auch in der Halle in Weißenfels, um seinen Bruder zu unterstützen. Also es gab wirklich Euroleague-erfahrenen Beistand für den MBC. Ja, und Chris Kleiber hat auch wieder abgeliefert, also war wieder Topscorer für sein Team. Also er, glaube ich, war schon so eine der Entdeckungen auch der Liga in dieser Saison. Chris Kleiber beim MBC.
Ja,
ich denke, vor allem, man kann sich relativ sicher sein, sie werden ihn nicht halten können, aber ja, eine positive Überraschung.
Auf jeden Fall. Und seine Verletzung war natürlich dann auch mit dafür verantwortlich, dass es dann da zu diesen Problemen kam, weil er einfach ein Zentrum des Offensivspiels ist. Obwohl er sich, ich habe das so ein bisschen beobachtet, unter Ingo Freier, unter diesem System da, offensiv nicht ganz so wohl gefühlt hat, wie das noch unter Jovovic der Fall war. Ich habe das in Ludwigsburg vor allem immer wieder ihn beobachtet, so abseits der Kameras auch, hat man ja dann oft da von der Pressetribüne die Möglichkeit drauf, auch mal Spieler spezieller zu beobachten. Und da war sehr viel Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Spiel zusammenhing, aber der hat sich dann nicht so wohl gefühlt aus meiner Sicht wie noch in dem Jovovic-System. Kann aber auch total subjektiver Eindruck sein und er hat sich da wohl gefühlt. Aber der MBC rettet sich auf jeden Fall, das ist das Allerwichtigste für die Weißenfelser, die spielen auch nächstes Jahr in der BBL, landen auf Platz 16. Dann kommen wir zu den Veolia Towers Hamburg auf der 15, die diese Saison komischerweise gar nicht so als schlechte Saison einstufen. Zumindest ist das die offizielle Version, die der Verein da rausgibt. Ich fand, das ist eine Katastrophensaison gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, absolut. Man muss auch nur einen Blick auf das Medienecho in Hamburg werfen. Da fällt das Wort endlich schon relativ häufig. Endlich ist diese Saison rum. Ja, da lief wirklich ganz wenig rund in Hamburg und zwar von Anfang an. Wir haben es ja zu Saisonbeginn schon thematisiert gehabt. Ist der Kader wirklich ausreichend für Eurocup? 18 Spiele Vorrunde plus Easy Credit BBL, 34 Spiele plus BBL-Pokal. Wir müssen konstatieren, nein, er war es nicht. Er war zu klein. Dann gab es auch hier einen Trainerwechsel von Raul Korner zu Benka Baloschki. Also da ganz viele Unwägbarkeiten in Hamburg und auch hier wiederholen wir uns, Stacki. Ich glaube, in Hamburg Saison analysieren, aber dann auch schnell abhaken und im nächsten Jahr neu angreifen.
Mhm. Und ich finde auch in der Kommunikation kann man da eindeutig arbeiten. Es war dann immer mal wieder was bekannt, was dann Ewigkeiten abgestritten wurde, bis es dann doch so gekommen ist, wie es viele gesagt haben. Beispielsweise Causa McCollum spreche ich da sehr gerne an, wo auch schon länger klar war, auch unter Journalisten, und das wurde dann auch so publik gemacht, dass der da weg will oder dass der da auch nicht hinpasst, dass es da im Hintergrund ordentlich rumpelt, wurde immer lange abgestritten, bis dann der vermeintlich beste Spieler tatsächlich abgegeben wurde und so weiter und so fort. Also da haben sie sich auch keinen Gefallen getan, sich da so einzuigeln nach außen hin und das dann irgendwie zu bestreiten. Und wenn es dann hinten raus doch rumkommt, dann ist es ja einfach unglücklich. Und genau so unglücklich war diese komplette Saison. Baloschki hat auch nicht den Turnaround gebracht aus meiner Sicht. Der hat zwar die Mannschaft einigermaßen stabilisiert und einigermaßen von den Playoff-Rängen auch, ja, aber von den Abstiegsrängen ferngehalten, das wollte ich eigentlich sagen. Aber insgesamt auch nicht geschafft, zu einer wirklichen Mannschaft zu machen. Was auch so ein bisschen verwundert, auch von den deutschen Positionen kam mir da ein Stück weit zu wenig. Lukas Meissner mit einer ganz ordentlichen Saison, aber Chrissy Phillips irgendwie nie so richtig reingefunden in die Saison. Wobo für mich deutlich schlechter, als ich ihn je in Ludwigsburg gesehen habe. Len Schormann nicht mit durchschlagendem Erfolg in Hamburg unterwegs, mit dem sind sie da auch wohl nicht ganz so richtig zufrieden gewesen auch. Also da liegt viel im Argen, so kann man das glaube ich sagen. Keine gute Saison aus meiner Sicht von den Veolia Towers Hamburg.
Nee, und ich glaube, die Nachverpflichtungen, die du angesprochen hast, allen voran Anthony Polait, hat sie bewahrt, da wirklich ganz unten in den Tabellenkeller reinzurutschen. Sie schließen jetzt auf 15 ab. Wenn wir das nochmal bilanzieren, Raul Korner hat 6 Siege geholt aus 14 Spielen, Benka Baloschki dann auch jetzt 6 Siege, aber aus 20 Spielen. Also so dieser riesen Turnaround kam da nicht, allen voran die Nachverpflichtungen eben von Polait, aber auch von Davis, die haben ihnen wirklich den Allerwertesten gerettet.
Mhm. Auch da müssen wir nochmal sagen, klar, Verletzungspech, aber da hat es insgesamt in der Mannschaft nicht gestimmt. Dann vor den Hamburgern sogar noch gelandet, trotzdem mit einer Saison, in der sehr lange gezittert werden mussten, die Basketball-Löwen Braunschweig. Aber, kurze Anmerkung, unter den letzten 6 Mannschaften sind sie die einzige, die an ihrem Trainer festgehalten hat, und ich finde das völlig zu Recht.
Absolut zu Recht. Sie haben ja auch das direkte Duell am letzten Spieltag gewonnen gegen die Towers Hamburg 88-78. Ein Spiel, mit dem ich die Braunschweiger, in dem ich sie auch favorisiert gesehen habe. Sie haben jetzt zum Saisonendspurt eigentlich schon gezeigt, dass sie wirklich deutlich zu gut waren, um wirklich abzusteigen. Also einerseits der Kern der Rotation um Chilson Bango, um Robin Amaze, David Krämer, Benedikt Turudic, aber eben auch die Nachverpflichtungen haben sehr, sehr gut eingeschlagen. Divine Miles, Dustin Sliver, einer der unterschätztesten Vierer der ganzen Liga, wie ich finde. RJ Cole jetzt Topscorer gewesen mit 25 Punkten, 6 Rebounds, 6 Assists. Also da haben sie auch im Vergleich zu anderen Teams im Keller wirklich ein gutes Händchen gehabt bei ihren Nachverpflichtungen und haben wirklich verdient die Klasse gehalten, weil einfach zu viel Qualität auch in diesem Kader steckt und das Vertrauen in Jesus Ramirez hat sich wirklich ausgezahlt.
Ja, bin ich bei dir. Auch die Braunschweiger mit erheblichen Verletzungsproblemen. Zwischendurch hast du das Gefühl gehabt, die sind froh, wenn die irgendwie einen Minibus voll machen und irgendwo hingekarrt werden, um dann dort zu verlieren. Auch Braden Hobbs beispielsweise im Saisonendspurt gar nicht mehr mit dabei gewesen, wegen Season-Ending-Verletzungen. Und vor allem die Personalie haben wir ja auch schon ab und zu mal angesprochen. Chilson Bango wird mir deutlich unterschätzt, weil die Braunschweiger hatten extreme Probleme, als er nicht mit dabei war. Beim Rebound, bei der Rim Protection, bei der Athletik insgesamt einfach. Und all das kam mit Chilson Bango wieder zurück. Damit natürlich mehr zweite Chancen, auch die Möglichkeiten wieder für die Shooter etwas offener zu stehen. weil man das Pick-and-Roll einfach anders verteidigen muss, wenn Bango da in Richtung Korb hüpft. Das war für mich so die Personalie, die den Turnaround gebracht hat, als der wieder zurückkam.
Ja, ist ein Spieler, der das Spiel wirklich verändert und auch verändern, nachhaltig verändert an beiden Enden des Courts, aber wie du sagst, vor allem defensiv. Und da, glaube ich, war seine Genesung nach dieser Fingerverletzung ein entscheidender Baustein für den Klassenerhalt der Basketball-Löwen Braunschweig.
Mhm. Zweite Personalie, die ich in dem Zusammenhang noch ganz gerne beleuchten würde, ist David Krämer, der mit 17,6 Punkten herausragend gescored hat. Lass mich nicht lügen, ich würde sogar sagen, der beste deutsche Scorer der Liga. Ja, müsste ich aber jetzt nochmal statistisch bestätigen. Hast du die vorliegen?
Er ist der beste deutsche Scorer der Liga.
Ist so, ne? 17,6 Punkte bei ordentlichen Quoten von Downtown hätte es vielleicht noch mal ein bisschen besser laufen können, da keine 33% geschossen. Aber ansonsten mit, ich finde zumindest, der besten Saison seiner Karriere bisher. Er hat in dieser Saison gezeigt, dass er ein Franchise-Player ist, ein bisschen schwierig in Deutschland, aber ein Kernspieler in einem BBL-Team sein kann und nicht nur in einem BBL-Team, das gegen den Abstieg spielt, sondern auch eins, das um Platz 3, um Platz 4, um Platz 5 mitspielt.
Er hat viel Verantwortung übernommen für Braunschweig und ich erinnere mich auch an das Spiel am Freitag, meine ich war es, gegen Würzburg, als er wirklich schlecht getroffen hat, aber in der Schlussphase dann doch diesen Dreier aus der linken Ecke macht, um das Spiel noch zu gewinnen. Also das waren Big Plays, die David Krämer teilweise gemacht hat. Ich bin, um ehrlich zu sein, persönlich kein großer Fan seiner Spielweise. Mir nimmt er zu viele Würfe, zu viele auch teilweise schlechte Würfe. Aber die Last, die er getragen hat, auch als andere Spieler verletzt waren, das muss man ihm wirklich anrechnen für die Basketball-Löwen. Da war er eine Säule im Kader und er ist auch ja, mit dafür verantwortlich, dass es zum Klassenerhalt gelangt hat.
Ja, bin ich bei dir. Ich bin auch nicht immer ganz zufrieden mit der Wurfauswahl von ihm. Andererseits musst du natürlich, ich finde auch in dem Zusammenhang immer sehen, wer soll die Würfe sonst nehmen? Wir hatten auch mal zwischendurch Braden Hobbs mit irgendwie, glaube ich, mal 14 Dreiern in einem Spiel oder waren es 12 Dreier in einem Spiel oder was. Der hat im Schnitt 8 Dreier geworfen, Braden Hobbs, und der war jetzt in seinen Stationen davor eigentlich nicht bekannt dafür, dass er ein Scoring Point Guard wäre, sondern eher so ein Pass-First Point Guard. Fand ich zumindest, vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert. Aber diese Würfe muss er dann auch irgendwer nehmen, ne? Und ich finde, dass David Krämer dann sagt, ich nehme die Würfe bei dem Mitspielern, die er da im Team sonst noch so hat, dann finde ich das legitim, dass da sein Volumen steigt und dass es dann natürlich den einen oder anderen schlechten Wurf gibt. Ist auch so, will ich gar nicht bestreiten, bin ich absolut bei dir. Aber man muss natürlich auch sehen, wer soll sonst bei Braunschweig die Dinger draufschroten. Es war jetzt keiner dabei, außer Dustin Sliver, der wirklich hochprozentig geworfen hat. Und entsprechend finde ich das ganz in Ordnung, dass er da die Würfe genommen hat. Genau, die Basketball-Löwen Braunschweig also auf der 14. Auf der 13 auch gerettet am vorletzten Spieltag die Hakro Merlins Crailsheim mit einem Einpunktsieg gegen Frankfurt. Und man will sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn dieses Spiel nicht gewonnen worden wäre. Ja, vielleicht wäre dann das am 34. Spieltag auch anders gelaufen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Du vor allem, oder, Robert?
Absolut, ja. Auch eine Saison mit viel Holpern in Crailsheim. So richtig hat man nie seinen Rhythmus gefunden. Man war vielleicht auch verwöhnt von den Jahren zuvor, als man sich da hier schon in Playoff-Gefilden fast heimisch gefühlt hat. Ja, jetzt ging es ein bisschen wirklich schwieriger zu. Auch hier hatten wir einen Trainerwechsel von Sebastian Gleim zu Nikola Markovic, der jetzt nicht unbedingt geräuschlos über die Bühne ging. Ja, also auch irgendwie eine Saison zum Abhaken in Crailsheim.
Findest du, die ging nicht geräuschlos über die Bühne? Der Trainerwechsel?
Ganz geräuschlos fand ich das nicht. Also für mich kam er extrem überraschend.
Das stimmt, für mich auch. Aber dafür wurde, fand ich, ganz gut wegmoderiert.
Wurde wegmoderiert, ja.
Genau. Aber das
hat schon Fragen aufgeworfen.
Ja, die auch bis heute nicht richtig beantwortet sind, die ich auch sehr gerne noch beantwortet gehabt hätte. Vielleicht schaffe ich das noch irgendwann, das da rauszukitzeln aus den Crailsheimern. Das heißt da immer arbeitsrechtliche Geschichten, die da aktuell noch laufen. Deswegen kann man dazu nichts sagen. Wird ja bestimmt auch irgendwann mal abgeschlossen sein. Vielleicht kriegt man dann ein bisschen mehr raus. Aber ich fand nicht, dass das ein großes Geräusch ist. Es gab keinen großen Bang oder irgendwas außenrum, weil Markovic das übernommen hat, dann am Anfang vielleicht ein bisschen Pech hatte, da das ein oder andere Mal ein bisschen gebraucht hat, bis er die Mannschaft gefühlt hat. Aber ansonsten fand ich, war das jetzt keine so riesengroße Sache. Ich fand, dass da recht wenig drüber gesprochen wurde, dafür, dass da einer der talentiertesten deutschen Trainer von jetzt auf gleich rausgeflogen ist, ohne auch nur irgendwie im Ansatz davor was mitbekommen zu haben, so hintenrum.
Ja, darauf ging auch meine Argumentation, dass es sehr überraschend kam.
Ja, okay. Dann sind wir uns einig.
Wir können auch sportlich festhalten, Stacki, die Crailsheimer Mannschaft, gewisse Konstanten der letzten Jahre haben auch nicht so funktioniert. Also der deutsche Kern um Stucky, um Fabi Black, um Bogi Radosavljevic war okay, aber nicht mehr auf diesem Level wie in den Jahren zuvor. Und dann hatten sie halt auch nicht diesen dominanten Einser. Also sie haben dann James Bateman noch nachverpflichtet, der wirklich eine gute Verpflichtung war, aber dieser TJ Shorts-Typ, dieser Trey Bell-Haynes-Typ, den hatten sie nicht. Und ja, Platz 13, ich glaube, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, es ist vielleicht dort auch das Gebiet, wo sie finanziell, budgetmäßig hingehören. Von daher ist Platz 13 jetzt in Crailsheim sicher kein Beinbruch. Man hätte es gerne sorgenfreier gehabt, aber alles in allem, okay, ich glaube, man wird es abhaken, man wird sich aber, weil es ein ehrgeiziger Standort ist, wieder nach oben orientieren.
Ja, also wenn ich für diese Saison jetzt ein Plus, eine Null oder ein Minus vergeben müsste, Null wäre dabei neutral, dann würde ich eine Null vergeben. Ich fand die Saison, sie haben länger gezittert als vermutet, aber du hast es genau auf den Punkt gebracht, da gehören sie budgetär hin. Der Verein erzählt mir jedes Mal, wenn ich die Vorbereitung schreibe, auf die Saison, ja, wir wollen nicht absteigen und das ist immer irgendwie langweilig und schwer zu schreiben, weil es halt irgendwie ja langweilig ist, für jeden Leser genauso, aber es ist tatsächlich das, wo sich der Verein sieht und was er auch so vermittelt, dass diese letzten Jahre im Europapokal da außergewöhnlich waren, in den Playoffs außergewöhnlich war, diese Thomas Isalo-Jahre, du hast es schon angesprochen, wer da sonst noch so mit am Start war, sogar auch Weezy Russell, schon bei den Crailsheimern gespielt. Sie hatten nicht dieses Goldhändchen und das hat ihnen einfach gefehlt in dieser Saison. Es hat von der Mannschaft her nie so ganz richtig geklickt. Es war nie so richtig rund, dieses Mannschaftsgefüge. Das Ganze dann noch mit dem Trainerwechsel obendrauf. Also eine Null wäre da, glaube ich, okay. Weder positiv noch negativ, sondern genau dort, wo sie hingehören. Und da gehört dann natürlich auch dazu, dass es dann halt auch mal lang gezittert werden muss. Nur einen Platz drüber, mit aber den längsten Playoff-Hoffnungen aller, die dann dabei waren, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, die MLP Academics Heidelberg, immer mal wieder im Abstiegskampf so angerochen und dann aber nie reingestürzt, genauso aber auch in Richtung Playoffs, oder?
Ja, genauso in Richtung Playoffs würde ich nicht sagen. Also sie hatten die Chance, in eigener Halle mit einem Sieg in die Playoffs zu kommen. Daher bekommen die absolut ein Plus in dieser Saison. Auch eine der positiven Überraschungen, dass es jetzt nur Platz 12 ist, wegen des Dreiervergleichs mit Bamberg und Würzburg, ist ein bisschen unglücklich. Aber ich glaube, in Heidelberg kann man wirklich stolz sein. Ich glaube, man hatte heute auch ein Fanfest vor dem ausverkauften SMP Dome, wo ich hoffe zumindest wirklich gefeiert wurde, weil das hat sich der Club verdient, auch wenn das dieses entscheidende Spiel jetzt gegen die Niners Chemnitz verloren ging. Da hat ganz viel gepasst bei Heidelberg. Man darf nicht vergessen, die spielen erst das zweite Jahr in der Liga.
Ja, auch mit neuem Coach, Mannschaft komplett neu aufgebaut. Du hast schon recht. Da bin ich vielleicht ein bisschen von diesem Platz 15 zwischendurch abgelenkt gewesen, weil sie hatten wirklich eine Phase, in der es nicht gut lief. Hat uns ja auch Alex Vogel hier im Podcast erzählt in der Folge, wo wir die ein bisschen thematisiert haben. Und dass sie dann doch noch hinten raus die Chance haben, hat übrigens auch Elias Lassisi auf Twitter noch geschrieben, dass sie dann wirklich noch die Chance haben, hinten raus in die Playoffs einzuziehen, das spricht absolut für sie. Sie haben lange gebraucht, bis sie die Idee von Jonas Isalo dann tatsächlich so umsetzen konnten, wie sich's der Coach gewünscht hat. Aber am Schluss ist es dann gelungen und sie haben um die Playoffs gespielt, das entscheidende Spiel knapp gegen Chemnitz verloren. Das geht in Ordnung und landen dann über den Dreiervergleich eben auf Platz 12. Kurz hinter Bamberg, und für die würden wir nicht nur, also würde ich zumindest nicht nur kein Plus, keine Null und kein Minus, sondern würde ich sogar fast ein Doppelminus vergeben. Und zwar wegen einem Fakt: Sie verpassen das erste Mal seit der Saison 2001/2002 überhaupt die Playoffs. Das sagt schon alles für mich.
Ja, erstens das. Ich würde es nicht nur an diesem Fakt festmachen. Das ist ein Fakt, ohne Frage. Aber auch die Art und Weise, wie sie die Playoffs verpasst haben. Das war jetzt kein knappes Scheitern. Bamberg gewinnt nur 15 Saisonspiele von 34. Wir haben sie häufig als die Diva der Liga beschrieben. Wir hatten hin und wieder die Hoffnung, hey, das könnte reichen. Irgendwie, sie haben die Kurve gekratzt. Nein, sie haben die Kurve eigentlich nie so richtig gekratzt. Von den letzten 10 Spielen auch 7 verloren. Ein ganz kleiner Kader am Schluss, der übrig geblieben ist. Im Endeffekt waren das 10 Spieler, die Bamberg dann noch hatte, mit denen sie dann gespielt haben, aber auch nie irgendwie eine Identität gefunden. Bamberg ist für mich eines der blassesten Teams der Liga gewesen. Ich tue mich schwer, mit was ich Bamberg in dieser Saison assoziieren soll.
Das ging ja schon los mit diesem Missverständnis da mit Justin Wright Foreman gleich zu Saisonbeginn, der dann als Topscorer gefeuert wurde, weil es überhaupt nicht gepasst hat. Die Art und Weise des Spielens haben sie irgendwie nie richtig gefunden. Sie haben nie eine Identität aufbauen können, hatten, finde ich, sogar noch ein sehr glückliches Händchen mit Pat Miller, dass sie den da schlussendlich nachverpflichtet haben und das Ganze auch noch recht früh zur Saisonbeginn nach 8 Spieltagen. Also das ist schon, da haben sie wirklich Glück gehabt, dass sie ihn geholt haben. Ansonsten hätte das sogar noch viel schlimmer ausgehen können, was bei den Bambergern da der Fall war, ne? Also aus meiner Sicht, oder? Wie siehst du das? Hätte schon noch schlimmer passieren können, wenn Pat Miller da nicht das Zepter des Handelns in die Hand genommen hätte.
Ja, ob das der absolute Absturz gedroht hätte, weiß ich nicht. Aber Pat Miller war mit Abstand die beste Nachverpflichtung. Alle anderen, zuletzt Devon Thomas, ja, ist nicht unbedingt die Riesenverstärkung gewesen. Auch Jarrell Simmons, sehr schwankende Leistungen. Was bei Bamberg einfach fehlt, meiner Ansicht nach, ist die sportliche Führung. Sie haben mit Oren Amiel einen Headcoach. Dann gibt es diese ominöse Verbindung zu dieser israelischen Scouting-Agentur. Schwer einzuschätzen, was die für Spieler hier ranbringen. Aber wenn wir mal denken, Bamberg hat seit Jahren keinen Sportdirektor mehr. Also ich meine, der letzte war Ginas Rutkauskas. Und das war im Jahr 2020. Davor gab es Leo de Reike, der Belgier, der damals mit Roel Moers, meine ich, aus Antwerpen kam. Und seither fehlt mir im Standort Bamberg einfach diese sportliche Führung, dieses sportliche Know-how, das Bamberg einfach auch in früheren Jahren ausgezeichnet hatte. Da gab es einen Scout wie Brandon Rooney, der wirklich Rohdiamanten nach Bamberg gelotst hat. Ich denke da an PJ Tucker, Kyle Hines und so weiter. Die goldenen Zeiten, und davon ist man aktuell wirklich meilenweit entfernt.
Da ist man wirklich meilenweit entfernt. Vor allem, weil man auch noch nicht so richtig ganz weiß, was da in der kommenden Saison auf Brose Bamberg zurollt. Ich müsste nochmal nachgucken, in welche Kategorie die ganz genau reinfallen bei der Lizenzvergabe. Aber wenn ich es richtig weiß, korrigiere mich gerne, wenn du es noch besser weißt, Robert, dass sie dass sie mit auflösenden Auflagen unterwegs sind, ne?
Ja, ich denke, sie brauchen einfach ihren Gesellschafterkreis.
Genau, mit auflösenden Bedingungen. Ich habe gerade noch mal kurz nachgelesen noch auf Twitter.
Nicht kommuniziert ist, genau. Das ist aktuell der Punkt bei Brose Bamberg. Und ja, da werden wir sehen. Also ich glaube, dass es mal wieder einen Umbruch geben wird. Ich weiß nicht, ob Oren Amiel nach dieser Saison noch Coach bleiben wird. Das steht noch, glaube ich, sehr, sehr viel in den Sternen.
Und ob dann da der Pfeil seit vielen Jahren mal wieder nach oben zeigt oder zumindest mal auf gleichbleibend, oder ob er dann nach wie vor runter zeigt. In den letzten Jahren haben sie es ja immer wieder geschafft, sich da über den Schlussspurt auf Platz 8 zu retten und dann in den Playoffs da auszuscheiden in der ersten Runde. Dieses Mal gibt es keine Playoffs für Brose Bamberg das erste Mal, also seit über 20 Jahren. So, dann haben wir eine Mannschaft, der müssen wir ein fettes Plus hinmachen und trotzdem irgendwie vielleicht so einen weinenden Smiley daneben, nämlich die Würzburg Baskets.
Ja, die Würzburg Baskets schneiden überdurchschnittlich gut ab. Platz 10 hätten sie vor der Saison wahrscheinlich auch unterschrieben, aber sie waren eben ganz lange wirklich dicke drin im Playoff-Rennen und müssen dann aus den letzten 8 Spielen 7 Niederlagen verkraften, die letzten 5 am Stück verloren. Damit reicht es nicht ganz, wirklich zum ganz großen Wurf Playoff. Aber unterm Strich wirklich, was dort aus den Möglichkeiten gemacht wurde, also das Budget ist wirklich klein in Würzburg. Hut ab, Cam Hunt, Stan Whittaker, CJ Bryce, der dann auch verletzt raus war. Dieses Trio hat uns begeistert über Monate hinweg. Also da hat wirklich Sascha Filipowski und das ganze Team in Würzburg sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
Ja, und wenn wir vorhin häufiger davon gesprochen haben, dass es irgendwie nicht so ganz gepasst hat im Kader, dass es nicht so ganz rund war, dann können wir bei den Würzburg Baskets sagen, dass genau das Gegenteil der Fall war. Das war richtig rund, zwei echte Go-To-Guys, die sie dabei hatten mit Whittaker, mit Hunt, du hast es doppelt schon angesprochen, die übrigens sich beide aus den unteren Ligen in Deutschland entwickelt haben. Cam Hunt ja sogar in der Pro B gespielt. Stan Whittaker letztes Jahr in der Pro A Topscorer gewesen. Wer kann denn davon ausgehen, dass der in der BBL genauso durchstartet? Hat er gemacht und diese Mannschaft in vielen Phasen getragen. Da hatten sie vielleicht auch ein bisschen Glück im Recruiting, das gehört dazu. Aber mit diesen beiden Spitzen hat dann Filipowski quasi den neuen Spielstil entwickelt, was ich super interessant finde. Der ist da nicht auf irgendwas beharrt, sondern hat geguckt, was hat er an Spielermaterial, wie kann er das am besten einbringen und hat dann da seine Philosophie draus gestrickt. Das fand ich sehr, sehr, oder seine Identität, seine sportliche für diese Saison, fand ich einen sehr interessanten Ansatz, was da passiert ist. Du hast vor allem auch richtig gute deutsche Minuten gehabt in diesem runden Kader von Philipp Stanic, der eine gute Saison gespielt hat, von einem Felix Hoffmann, der als Oldie da immer wieder super, super Akzente gesetzt hat, auch vor allem dann auch Spiele gewonnen hat. Phil Hartwig, der früh ausgeschieden ist, da mussten sie nochmal ein bisschen umdenken. Aber auch, und die beiden will ich besonders rausheben, zum einen Julius Böhmer, der aus meiner Sicht eine super Saison gespielt hat und auch zu verdientermaßen bei den U22 Jungs da unter den Top 3 war bei der Wahl zum besten U22-Spieler und Colin Welp, der als Rookie gekommen ist, der finde ich immer noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber der mit 5,3 Punkten, 3,0 Rebounds eigentlich schon richtig gut abgeliefert hat, dafür, dass das seine allererste Saison war.
Ja, hat seine Rolle optimal ausgefüllt, genauso auch wie Julius Böhmer, du sprichst es an. Dann einfach frech aufgespielt. Der hat seinen Basketball gespielt, aber eben genau in dieser Rolle, die ihm Sascha Filipowski zugedacht hat. Da hat ein Rädchen ins andere gegriffen in Würzburg. Es ist nur sehr, sehr schade, dass diese Mannschaft vermutlich nicht so zusammenbleiben wird. Cam Hunt hat, meine ich, schon in Italien unterschrieben, wird jetzt die Playoffs in Italien für Tortona spielen. Die sind auf Platz 3 oder 4 in Italien in die Playoffs eingezogen. Also ja, für ihn ist die Saison noch nicht durch. Aber er wird nicht mehr nach Würzburg zurückkehren.
Übrigens, all die Deutschen, die ich angesprochen habe, auch mit richtig vielen Spielanteilen, ne? Also Julius Böhmer mit seinen 15 Minuten 11 und Chris Welp mit seinen 15 Minuten 40 im Durchschnitt. Noch die Jungs, die am wenigsten gespielt haben, Felix Hoffmann mit 18 Minuten und Philipp Stanic mit fast 21,5 Minuten. Das sind 4 richtig gute Rotationsspieler, musst du auch erstmal schaffen, die mit deutschem Pass da so einzubinden und dann so lang um die Playoffs mitzuzocken. Hut ab, was da in Würzburg passiert ist und wir hoffen natürlich, dass es dann da, hatten das ja auch schon thematisiert, finanziell läuft in Richtung BBL-Lizenz und dann auch zu schlagkräftigem Kader. Dann haben wir noch eine Mannschaft, die nicht in die Playoffs gekommen ist, die auf Platz 9 gelandet ist und damit könnte es durchaus sein, dass die auch in der kommenden Saison, oder was heißt auch, dass die überhaupt in der kommenden Saison international antreten dürfen. Die Rostock Seawolves, hätte dir das vor der Saison einer gesagt, das hättest du nicht geglaubt, Robert.
Nee, überhaupt nicht. Rostock kriegt auch ein massives Plus bei unserem Fazit und was man so hört aus dem Rostocker Umfeld, wenn es die Möglichkeit gibt, international zu spielen, dann soll die auch unbedingt wahrgenommen werden. Also Rostock, sie haben jetzt auch nochmal eine richtige Party gefeiert, um vielleicht auch den Bezug zu unserem Spieltag nochmal herzustellen.
Genau.
Wir haben Ludwigsburg geschlagen, noch Overtime, Jaquan Lewis 45 Minuten durchgespielt, eine Sekunde Pause. Also auch das eine Mannschaft, wo ganz viel einfach zusammenpasst bei den Seawolves. Ganz clever, glaube ich, den Kader zusammengebaut. Eine gewisse Kontinuität aus dem Vorjahr, eben nicht die ganze Aufstiegsmannschaft auszutauschen, sondern da die Schlüsselspieler eben mitzunehmen und dann eben ganz geschickt zu ergänzen. Also allen voran natürlich mit dem Duo Jaquan Lewis und Selam Mavugbe, der ja auch Defensive Player geworden ist. Derek Alston, einen jungen Spieler, der im Scoring sehr stark ist. Also da hat auch ganz, ganz viel zusammengepasst und Platz 9 wirklich eine respektable Leistung von den Rostock Seawolves.
Ja, die Rostocker vor allem haben das beherzigt, was in den letzten Jahren schon erfolgreich war für Aufsteiger. Die haben das so ein bisschen adaptiert, womit die Chemnitzer schon ihre Erfolge hatten, womit die Heidelberger ihre Erfolge hatten, und zwar mit einzelnen sehr guten Spielern, die dich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zu dem einen oder anderen Sieg bringen und dann aber mit einer ordentlichen Basis im Hintergrund, die BBL auf BBL-Niveau mitzocken kann. Und wenn du das schaffst zusammenzustellen, dann bist du da auf jeden Fall sehr gut im Rennen mit dabei, um in der Klasse, um den Klassenverbleib zu schaffen. Und das sieht man genau, das ist das Thema. Derek Alston am Anfang der Saison absolut abgerissen, war total crazy, hat hinten raus ein bisschen abgebaut, trotzdem 15,4 Punkte im Schnitt. Jaquan Lewis 16,1 im Schnitt, Nigel Pearsons 11,1 im Schnitt. Also die haben da wirklich einige Spieler, die dann kontinuierlich waren, aber die auch die Spiele hinten raus entschieden haben und noch mit Selam Mavugbe den Defensive Player of the Year hinterhergeliefert mit einer unglaublichen Blockquote und damit Rim Protection in der Defensive noch geliefert. Also ich finde Rostock top zusammengestellt. Da hat der Coach, der absolut top performt hat, ebenfalls gerade in der Zusammenstellung und natürlich dann auch im Coaching selbst, die Lorbeeren wirklich verdient. Und ich finde es cool, dass die Rostock Seawolves in der kommenden Saison dabei sind und zwar auch mit Christian Held an der Seitenlinie, den sie ja noch während der Saison verlängert haben. Auch das ein Move, den ich absolut nachvollziehen kann, Robert.
Ja, stimme ich dir voll zu. Christian Held, ein junger Coach, ein begeisternder Coach, auch er fügt sich in dieses gute Gesamtbild in Rostock ein. Wenn man da heute gesehen hat, was da los war in der Halle, welche Euphorie und auch danach noch ein Fanfest vor der Halle, da wird diese Stadt lebt Basketball und eine Bereicherung für die Liga.
Das ist genau richtig ausgedrückt. Robert, über zwei Spiele haben wir noch gar nicht gesprochen oder nur eins davon ganz kurz angerissen. Die machen wir ganz schnell im Two-Minute-Drill und zwar beide in zwei Minuten. Bonn gegen Ulm, Oldenburg gegen München waren ja beide nicht mehr von der allergrößten sportlichen Bedeutung an diesem 34. Spieltag. Aber wir haben trotzdem ja eine Überraschung gesehen, wie ich finde zumindest, und einen Sieg, den wir auch nicht ganz so knapp erwartet hätten. Also ich zumindest.
Ja, fangen wir mit Bonn gegen Ulm an. 85-83, TJ Shorts wirft den Game-Winner rein. Punkt. Zwei Sekunden vor Schluss oder eine Sekunde vor Ende. Echt ein schwieriger Halbdistanzwurf bei 83 beide. Er zeigt, warum er der MVP der Liga ist. Ulm mit einem couragierten Auftritt. Sie hätten das Ding auch gewinnen können. Also für Ulm ging es ja in gewissen Konstellationen sogar noch um Platz 5. Jetzt ist es Platz 7 geworden. Somit das Duell in den Playoffs gegen Berlin. Ja, und Bonn bleibt zu Hause ungeschlagen.
Mhm. Bauen ihre Siegeserie auf 19 Siege in Folge aus in der BBL. Das ist schon Wahnsinn. Dann lass uns noch kurz sprechen über die EWE Baskets Oldenburg gegen den FC Bayern Basketball. Ein selten blutleerer Auftritt des FC Bayern Basketball. Selten in den letzten Spielen dann widerlegt. Es ist häufiger vorgekommen in den letzten drei Spielen. Alle drei in Folge verloren. Auch dieses Mal. Für mich ein bisschen unverständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da faselt Trinkieri noch was von, wir müssen jetzt unsere Lineups finden für die Playoffs. Und dann schickt er da eine C-Truppe aufs Parkett und ist selber nicht mehr mit dabei.
Mhm. Ja, also die Bayern, ich glaube, die letzten beiden Spiele, vor allem jetzt das Heimspiel gegen Heidelberg, das war wirklich ein blutleerer Auftritt, wo auch ein Großteil des Kaders dabei war. In Oldenburg hat man zusätzlich zu den von Haus aus verletzten Rubic, Lucic und Hunter, die letzten beiden genannten, werden im Übrigen die kompletten Playoffs verpassen. Lucic und Hunter raus bis Saisonende.
Rubic ja auch.
Rubic sowieso.
Ja, genau.
Ich befürchte bei Othello Hunter, der leidet an einem Bandscheibenvorfall in diesem Alter, mit diesem Körper, auf dieser Position. Ich hoffe, er hat nicht sein letztes Profispiel bereits absolviert, aber ich weiß nicht. Ja, und ansonsten hat jetzt noch ausgesetzt in Oldenburg Gillespie angeschlagen,
Obst.
Weiler Bepp angeschlagen und Andy Obst aus Rotationsgründen. Trinchieri scheinbar aus familiären Gründen in Italien geweilt. Aber auch das ist merkwürdig, das war vor allem beim Heidelberg-Spiel sehr merkwürdig. Dort hat auch schon sein Assistent Adriano Vertemati gecoacht. Trinchieri saß da nur relativ ruhig auf der Ersatzbank, auf dem Co-Trainerstuhl. Und nach diesem Spiel wurde auch die Pressekonferenz abgesagt. Also man konnte nicht mal nachfragen, wieso und weshalb. Ja, die Bayern vermutlich das allergrößte Fragezeichen vor den Playoffs.
Ja, das glaube ich auch. Also sollten die Bayern nicht deutscher Meister werden, wird ihnen das um die Ohren fliegen. Das verspreche ich dir. Weil das ist, wenn du sagst, du bastelst jetzt irgendwie die Mannschaft zusammen, die dann in der BBL performen soll und die BBL ist dein wichtigster Wettbewerb, O-Ton vor der Liga, vor der Saisonstart und da geht es um den Titel und dann schenkst du die letzten Spiele so ab. Klar, du bist schon sicher Dritter, keine Frage, aber es geht ja dabei auch darum, eben wirklich die Rotation für die BBL zu finden, die sich ja deutlich von der unterscheidet, die in der Euroleague gespielt wird. Dazu noch hast du drei ausländische Spots, die neu besetzt werden müssen oder werden. Mit Lucic, Hunter, Rubit, das fällt schon länger aus, das ist auch klar. Das muss ich auch irgendwie finden. Also irgendwie total, total komisch. Ich weiß nicht, aus deiner Sicht auch, oder?
Ja, absolut. Mir geht es gar nicht unbedingt mal um die Tatsache, dass man jetzt in dem Spiel, in dem es wirklich aus Sicht der Bayern um die goldene Ananas geht, Weiler Bepp, Obst und Gillespie schon, sollten die angeschlagen sein, finde ich das auch nachvollziehbar vor dem Playoff-Start. Aber du musst, obwohl dir diese ganzen Spieler fehlen, mit einer anderen Einstellung ins Spiel gehen. Da muss auch hier eine hohe Intensität sein. Und wenn aber die Spieler, Ivan Katschenkov und Louis Wolf, die beiden Nachwuchs-Probe-Spieler fast am meisten brennen auf dem Parkett. Das wirft eher Fragen auf. Also dass ein Ivan Katschenkov, ich meine sogar fast Topscorer des Abends ist. Der Junge ist 16 Jahre alt.
Auf Bayern-Seite Topscorer, genau.
Auf Bayern-Seite Topscorer, ja klar. Über Wesley Russell müssen wir nicht sprechen. Der hat, wie viel hat der aufgelegt? 37
oder so.
Ja, das wirft dann schon eher Fragen auf. Und das hat auch der Bayern-Coach Vertemati nach dem Spiel gesagt, das darf ihnen so nicht passieren. Du kannst die Spieler rotieren, aber du musst mit einer anderen Einstellung rangehen. Und ich bin extrem gespannt, ob die Bayern jetzt in diesen Playoffs den berühmten Schalter jetzt umlegen können, um dann in den Playoff-Modus zu gehen.
Das ist vor allem deswegen auch so interessant, weil es ja sehr starke Gerüchte gibt, dass Andrea Trinchieri nach der Saison kein Bayern-Trainer mehr ist, dass da Pablo Laso kommen soll auf die Bayern-Bank. Das hört man ja nicht nur aus dem Hintergrund, sondern das ist ja, also nicht nur leise, sondern das ist ja ein Schreien mittlerweile, dass das so passiert. Und vor dem Ganzen kommt es einem irgendwie nochmal ein bisschen komischer vor, dass da so gehandelt wird. Naja, ganz kurz noch, ich hatte noch irgendwas im Kopf dazu. Ich bin heute ein bisschen verstreut, sorry. Ich bin heute extrem lang unterwegs und nicht mehr mit dem Kopf 100.000% da. Ich hatte noch irgendeinen Ansatz bei den Bayern, aber sei es drum. Es ist nicht das Allerwichtigste gewesen.
Wir verlegen das Stucky auf die Playoff-Vorschau.
Genau, genau. Wir sollten vielleicht.
Two-Minute-Drill und ich glaube, wir sind schon in der Overtime.
Ich glaube auch. Wesley Russell auf jeden Fall mit 37 Punkten, Oldenburg mit richtig gutem Spiel. Es hat Spaß gemacht, dazu zu gucken, was die so hingezaubert haben. So, das soll es aber auch dazu dann gewesen sein. Und dann haben wir jetzt gleich zwei Starting Fives, Robert, nämlich die vom 33. und die vom 34. Spieltag. Und da gibt es ja ein paar Spieler, die wir definitiv herausheben sollten.
Ja, absolut. Fangen wir mit dem 33. Spieltag an. Eric Washington hat in München dominiert, 29 und 10 aufgelegt. Er ist der Starting Point Guard. Neben Maudolo, der 27 Punkte erzielt hat gegen Medi Bayreuth, Season High für ihn. Karim Jallo hat am 33. Spieltag sein zweites 30-Punkte-Spiel hintereinander abgeliefert. Nach 36 Punkten gegen den MBC waren es dann 33 bei 7 von 7 Dreiern. Stattliche Leistung. Und wir bleiben im 30-Punkte-Club. Kevin Yebo für die Niners Chemnitz, die zwar verloren haben gegen Ludwigsburg, aber er hat 30 und 9 aufgelegt. Und auch Dustin Sliver beim vorentscheidenden Sieg für die Basketball-Löwen Braunschweig, 31 und 4. Er komplettiert die Starting Five des 33. Spieltags. Und Stucky, jetzt Spieltag 34. Wen haben wir am Start?
Ja, okay. Wir haben den MVP und auch den besten Offensivspieler dieser Liga in einer Starting Five. TJ Shorts macht's auf der Point Guard Position mit 30, 6 und 6 plus Game Winner. Effektivität von 36. Unfassbar stark und deswegen bei uns natürlich gesetzt. Genauso wie Weezy Russell. 37 Punkte. 4 Rebounds, 5 Assists dazu noch abgeliefert gegen den FC Bayern Basketball. Der war sowas von red hot. Ich habe es live in der Halle gesehen. Unfassbare Performance von ihm. Hat richtig Bock gemacht. Dann haben wir auf Small Forward Nigel Pearson. Der liefert 15, 10 und 4 in einem knappen Spiel, das die Rostock Sea Wolves am Schluss gewinnen. Dann haben wir auf Power Forward Marco Filipovic mit 14 und 3, der absolute X-Faktor in Halbzeit 2 beim entscheidenden Spiel der Niners Chemnitz in Heidelberg. Und auf der Center-Position haben wir ebenfalls einen entscheidenden Mann, nämlich Martin Bräunig, der 13 und 5 auflegt und damit ein Plus-Minus von plus 17 generiert und damit mitverantwortlich ist, dass der MBC in der kommenden Saison auch weiterhin in der BBL mit am Start sein wird. Das also die Starting Five des 34. Spieltages.
So, dann bleibt uns nur noch die Tissot Overtime.
So ist es.
Und da haben wir ja jetzt was Neues zu vermelden in unserem Podcast-Portfolio.
Genau, da gibt es was richtig Geiles für euch. Wir spielen euch da mal einen kleinen Trailer an. Dann habe ich mit unserem Chefredakteur, mit Martin Fünkele, der ist nämlich dafür verantwortlich, telefoniert und dann spreche ich nochmal ganz kurz mit Robert am Schluss darüber. Also, Tissot Overtime, let's get it. Ihr hört's hier zuerst.
Parkettgeschichten, der Big Podcast für spannende Basketball-Stories. Produktion, die Protagonisten.
Und dafür haben wir jetzt unseren Chefredakteur Martin Fünkele am Start. Grüß dich, Martin.
Hallo Stacki, grüße dich.
Martin, wir haben gerade schon den wunderbaren Jingle gehört bei uns als Tissot Overtime und jetzt wollen wir natürlich von dir ganz genau wissen, was hat es denn mit diesen Parkettgeschichten auf sich?
Also, das ist der erste Versuch, also ein Pilot, wo wir versuchen, Geschichten, die wir im Heft haben, zu vertonen. Und die erste Geschichte, die vertont, hörbar gemacht wurde, das ist die Geschichte über die Telekom Baskets Bonn. Ich habe die Geschichte fürs Heft geschrieben und als ich das gemacht habe, wusste ich schon, dass wir dieses Projekt starten und bin da eben nicht nur mit Stift und Block unterwegs gewesen, sondern mit einem fetten Aufnahmegerät und habe die O-Töne aufgenommen, habe Atmosphäre aufgenommen und wusste während des Machens schon, dass daraus dann eine Hörgeschichte entstehen soll. Ich wusste nicht, wie aufwendig die Post-Production ist. Die war sehr aufwendig, aber ich bin mega happy. Ich glaube, das war eine coole Geschichte, die wir am Mittwoch raushauen.
Ja, vielleicht kannst du die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ganz kurz mitnehmen. Was kann man denn da erwarten? Die Telekom Baskets Bonn, so als ist das so ein On-Top quasi zu dem Heft-Text, den wir aktuell da drin haben?
Ja, im Heft musst du ja immer ganz viel reduzieren, Sachen zuspitzen. Das musst du natürlich bei dieser Hörgeschichte auch machen, aber es sind, glaube ich, die Leute einfach noch ein bisschen näher mit. Also ich habe ja für das Heft mit dem Präsidenten, mit dem Wolfgang Wietrich gesprochen. Mit dem war ich in der Kneipe an einem Freitagabend und dort habe ich auch aufgenommen. Also man hört dann auch ein paar Atmo-Geräusche und hört einfach auch, wie dieser Mensch, der Aussagen trifft, wie der so tickt, wie der ist, also wie der spricht. Und dasselbe ist dann eben auch mit den Interviews, die ich auf der Geschäftsstelle gemacht habe mit TJ Shorts. Man hört seine Stimme, Carsten Tada, Thomas Isalo, der eben einfach seine Gedanken erklärt. Und das ist dann wieder ein bisschen so abgenommen von Gedanken, die ich habe, die ich hatte, als ich es gehört habe. Und du kommst ja auch drin vor. Du hast ja dankenderweise ein O-Ton oder zwei O-Töne aus Straßburg aufgenommen und die fliegen da auch ein.
Ja, wunderbar. Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool und ist, glaube ich, auch der Saison der Telekom Baskets zuträglich oder was die da aufs Parkett gezaubert haben, dass dem einfach nochmal Rechnung getragen, sagt man so schön. Und damit natürlich dann auch eine richtig coole Vorschau auch nochmal aufs BCL-Top vor, dass er jetzt stattfindet und auch auf die BBL. Ne?
Also wir hatten natürlich die Hoffnung, dass die Bonner da ins Final Four kommen und ich hatte auch das nicht für völlig utopisch angesehen, dass sie auch die Liga gewinnen. Dass jetzt beides eintritt, ist natürlich für so eine Geschichte sicherlich nicht abträglich.
Ja, das stimmt. Also könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Martin, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir kurz Zeit genommen hast, das Ganze hier anzuteasern und vielen Dank natürlich auch jetzt schon mal, obwohl ich es noch nicht gehört habe, für diese Podcast-Folge, die dann die Hörerinnen und Hörer am Mittwochmorgen dann erfahren können. Und ja, erfahren können ist, glaube ich, das richtige Wort. Nicht nur hören, sondern da kann man dann richtig mit eintauchen. Freut mich sehr.
Ja, sehr gerne.
Bis bald. Mach's gut.
Hau rein. Ciao.
So, das war also unser Chefredakteur Martin Fünkele, den wir schon ein bisschen früher mit eingebunden haben in das Ganze, weil wir nicht zumuten wollten, hier Sonntagabend 23 Uhr noch darüber zu schnacken. Aber das klingt echt vielversprechend, Robert, finde ich.
Ich bin sehr gespannt, ich werde es mir anhören.
Ja, ich auch. Ich habe es auch noch nicht gehört und bin da wirklich sehr gespannt. Mittwoch kommt das Ganze dann raus, werde ich mir reinziehen. Ich hoffe, ihr auch. Tut das auf jeden Fall. Das ist ein neues Feature und schreibt uns dazu dann sehr, sehr gerne, wie euch das Ganze gefallen hat und ob es da dann vielleicht noch ein paar Folgen mehr geben soll. Ansonsten gibt es ab jetzt das Big Podcast Gewitter fast über die kompletten Playoffs. Wir haben ja die Pro A schon mal vorgeliefert. Da können wir jetzt übrigens noch ganz kurz die Ergebnisse nachliefern, Robert. Denn das war ja auch
ein paar Turnarounds.
Ganz genau, da gab es ja ein paar spannende Geschichten. Hau mal raus.
Ja, wir haben einerseits Rasta Vechta, das 2-0 in Führung liegt gegen, wen spielen die denn?
Gegen Hagen?
Gegen Phoenix Hagen. Die sich Vechta, also liegt auf Kurs. Aber Bremerhaven gleicht aus gegen die Tigers Tübingen. Serie steht 1-1, genauso wie die Serie Adler Dragons gegen Karlsruhe. Und die Gießen 46ers führen 2-0 gegen Dresden. Dresden ja eins der beiden Teams, das keine Lizenz hat, steht jetzt in der Pro A vor dem Aus. Das zweite Karlsruhe ist noch ganz gut im Rennen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwei sportliche Aufsteiger haben werden, steigt doch massiv.
Genau, und da bei allen Serien geht es dann am Mittwoch, den 10. weiter. Genauso gibt es auch in der Euroleague noch reichlich Spiel 5, nämlich gleich dreimal in vier Partien. Auch das solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Also, ganz viel Basketball geboten. Schreibt uns gerne, falls ihr uns irgendwas sagen möchtet, mit uns diskutieren wollt. Und dann wünschen wir euch eine tolle Basketballwoche. Und es wird dann demnächst auch eine Podcast-Preview geben, sowohl auf die Playoffs als auch aufs Basketball Champions League Top 4. Sogar mit Experten. Wir hören uns. Macht's gut. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.